Vielleicht klärt sich die Sache auch, wenn man ins Reich der politischen Meinung überwechselt, wo ja bekanntlich die schönsten Streitigkeiten ihren Platz haben. Hier pflegen Vertreter der Toleranz nicht einfach eine Regel anzugeben, die zwischen Gesprächspartnern, zwischen Streitenden im Parlament oder im Fernseher oder sonst wo, auf dem Podium, bei Podiumsdiskussionen, auch in Hörsälen stattfinden. Hier kommt ein zusätzliches Argument meist sogar als erstes daher. Das Argument, dass einer, der die Meinungsfreiheit so versteht, dass er seine Meinung mit den anderen vergleicht, dass er also die Meinungskonkurrenz ernst nimmt, auf seine Meinung als Begründete dringt, wodurch sich ein Wille verrät, der von dem, was er erfahren hat, was er weiß, durchaus eine Handlungsmaxime ableiten will. Hier argumentieren die Vertreter der Toleranz so, dass sie sagen, diese Meinung kannst du haben, aber so vertreten darfst du sie nicht. Immerhin ist deine Meinung eine erlaubte und deswegen hat sie sich auch in ihren Wirkungen, in ihren Überzeugungsanstrengungen, womöglich sogar in ihren tätlichen Folgen zu beschränken. Im Klartext heißt das Argument, dass einem Kritiker am Staat meinetwegen oder an Politikerpersönlichkeiten vorgeworfen wird, seine Meinung würde er letztendlich nur der Erlaubnis der von ihm kritisierten Instanzen verdanken. Eines der groteskesten Argumente unter erwachsenen Demokraten. Wer eine Meinung hat, der hat sie sich selber gemacht. Der hat sich selber zusammengedacht, vielleicht unter Zuhilfenahme anderer Leute Gedanken, aber dass der Staat, der die Meinungsfreiheit in einem Grundgesetzartikel garantiert, gleich die Hebamme, der Motor sämtlicher Meinungen in seinem Lande wäre, ist wohl eine etwas übertriebene Behauptung. Es wird aber so getan von den Rittern der Toleranz, als dass der, der eine Meinung hat und sie fest vertritt, als erstes einmal pflichtschuldigst den Dank bei den Instanzen abzuliefern hätte, die ihm überhaupt gestatten, das Maul aufzureißen. Dies ist auch hier wieder genau genommen keine Antikritik gegen den Kritiker, sondern es ist eine Methode der Antikritik, ein Verfahren, das sich um den Gehalt der Kritik überhaupt nicht schert. Es ist die Technik, die meinetwegen Kaspar Weinberger in Berlin angewandt hat. Da demonstrieren und randalieren ein paar tausend Leute. Er hält ein flammendes Bekenntnis zur NATO und deren Aufrüstung. Es ist klar, dass diese Leute etwas gegen die von ihm befürworteten und von ihm befehligten Raketen und Bomben haben. Jetzt sagt er zu diesen Leuten nicht etwa, wenn sie ein bisschen buchreihen gegen seine Rede, die wohl inszeniert ist mit allen politischen Größen Westdeutschlands auf der Tribüne und so weiter. Ja, gute Leute, ihr habt Unrecht. Die Raketen müssen aus folgenden 6 Gründen unbedingt sein. Seht das ein. Sondern er spricht zu den Demonstranten, wenn wir keine Raketen hätten, so könntet ihr überhaupt nicht demonstrieren. Eine beliebte Fortsetzung des Gedankens, dass einer, der eine missliebige, eine kritische Meinung äußert, zuallererst dankbar gegen die höheren Mächte in der Welt sein müsste, die ihm das überhaupt zulassen. Es ist nämlich nicht so, dass es irgendeine Regierungsform gibt, sei es russisch oder Hitler oder was man sich heute dabei so gern vorstellt, in der die Menschen sich nicht frei und selber ihre Meinungen bilden würden. Gerade der Ostblock, heute, wie er heute aussieht, zeugt von etwas ganz anderem. Immerhin hat in einem kommunistischen Land namens Polen, wo bekanntlich keiner eine Meinung haben darf, weil es gibt ja keine freie Presse, keine Öffentlichkeit, eine Gewerkschaftsbewegung stattgefunden und die hat Sachen gemacht. Da hätte der westdeutsche Staat anders zugeschlagen als der polnische. Ich will aber dies nur als Hinweis darauf verstehen, man soll nicht immer so tun, als wäre Kritik nur deswegen möglich, man soll nicht immer dieses Argument auflegen, weil sie erlaubt würde. Zustande kommen tut sie allemal nur durch den Willen und das Denken des Kritikers. Und wenn der einen Anlass oder Gegenstand der Kritik sieht, dann macht er halt sein Maul auf, wenn er nicht zu feig ist. Es geht noch weiter. Weinberger hat diese Leute zurückgewiesen mit einem Zitat, ich glaube von Voltaire ist es. Ich habe das Zitat die letzte Woche wieder zu hören bekommen, in einer Auseinandersetzung mit einem Münchner Hochschullehrer. Das Zitat geht so ungefähr sinngemäß, ich halte nichts von Ihrer Meinung, aber ich kämpfe dafür, dass Sie sie haben können. Hier haben wir den Umschlag des Argumentierens für Toleranz in die Heuchelei. Nicht nur, dass es bei Weinberger nicht stimmt, dass er jemals in seinem Leben einen Finger dafür krumm gemacht hat, dass westdeutsche Jugendliche gegen Raketen eine Meinung sich bilden dürfen. Der hat ganz andere Sorgen gehabt bisher in seinem Leben und in seinen Ämtern. Aber er tut so, als wäre er einer, der bei seiner Raketenaufstellerei und was er sonst noch treibt, nichts anderes im Sinn hätte, als den Schutz dieser banalen Meinungen von ein paar westdeutschen Demonstranten. Er geht noch weiter. Er behauptet glatt, deren Wille zur Meinungsäußerung, zur Meinungsbildung, sei für ihn umgekehrt der Anlass, sie bei ihrem Geschäft, die Demonstranten, zu schützen, und zwar durch Bewaffnung. Im letzten Fall, in der letzten Woche, in einer Auseinandersetzung mit dem Hochschullehrer, ist derselbe Topos wiedergekehrt. Auch der Mann hat geglaubt, mir sagen zu müssen, er würde sich dafür einsetzen, dass ich eine freie Meinung haben könnte. Darauf habe ich ihm zu erkennen gegeben, dass ich keinen Wert darauf lege und es wäre auch gar nicht vonnöten, weil ich schon das selber mache mit meiner Meinung. Dennoch, er hat behauptet, er hat dafür gekämpft. Es kann unmöglich sein, den Beweis habe ich in der Diskussion sogar noch bekommen, er hat meine Meinung, soweit ich zu ihrer Darlegung überhaupt in der Diskussion gekommen bin, noch überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Er wollte sagen, er hat überhaupt so etwas drauf wie ein Bemühen um die Freiheit von Meinungen schlechthin. Er wäre halt ein Demokrat. Das mag er sein, aber dass er sich eines Kampfes rühmt, für etwas, was das Gesetz längst befiehlt, ist schon einigermaßen lächerlich. Der Verdacht, der in den Mahnungen von streitbaren Buben und Mädchen wie unsereinen stets aufgemacht wird, richtet sich nie gegen das von uns Vertretene. Der Verdacht richtet sich stets gegen die schiere Form. Da nützt es gar nichts, wenn man auch ein paar Floskeln der Selbstrelativierung einbaut, wenn in einer Diskussion der Inhalt des von uns Vertretenen klar abweicht von dem Konsens des Beurteilens, der die Diskussion ausmacht, wenn also bei uns so Wörter vorkommen wie richtig und verkehrt. Spätestens dann ist Sense und die Toleranzpredigt fällig. Ich weiß es, wer weiß es denn? Im Audimax sind wir. In der Aula. Ja, Kommilitonen, ihr müsst lachen. Ihr müsst lachen, das ist Das wirft ein erschreckendes Licht auf den Geisteszustand der Universität. Die hätten das nicht gemerkt, dass das eine andere Vorlesung ist. Wenn die Frau nicht gefragt hätte, hätten die beiden noch ihre Notizblöcke aufgezückt. Ich komme deswegen gleich auf den Punkt. Eine Wirkung des Toleranzprinzips ist es zum Beispiel, dass man berechnend mit den Meinungen anderer Leute umgeht und mehr darauf achtet, wer etwas sagt, als was gesagt wird. Den Punkt möchte ich gleich hier mal andeuten. Die Fortsetzung des Arguments: sei in Form und Gehalt deiner Urteile, die du äußerst, tolerant. Lautet gewöhnlich, wenn du das nämlich nicht bist, wenn du darauf bestehst, dass deine Meinung durch die Vermittlung der Argumente, durch mein Gehör, durch meine Überlegungen anerkannt werden müsste. Du dringst auf Richtigkeit, verlangst umgekehrt von mir entweder Widerlegung oder Übernahme eines Arguments. Wenn du so einer bist, dann landest du immer bei totalitärem Kram. Es ist die Technik des Verdachts, die zu absurden Argumenten Anlass gibt. Zum Beispiel, Zitat aus der letzten Diskussion mit einem Professor hier an der Universität. Ich behaupte, die Vorgeschichte muss ich erzählen dazu, ich behaupte, man kann das, was in Zeitungen vermeldet wird, und man sollte das auch, habe ich gesagt, weil sonst lohnt es sich ja nicht zu lesen, durchaus seinem Gehalt nach prüfen. Man kann feststellen, ob Zeitungsartikel die Wahrheit berichten über das, was in Politik und Wirtschaft los ist. Erste Frage, wer soll das prüfen? Na, sage ich, natürlich, jeder, der es liest, ich mache das immer so. Wer ist eine Frage, wo ein Demokrat prinzipiell damit rechnet, dass jetzt die Antwort kommt, Stalin. Jetzt lebt er aber gar nicht mehr, sodass man schlecht sagen kann, Stalin ist doch klar, der Parteivorstand. Der Versuch zu sagen, das ist doch normal, dass jeder, der so etwas zur Kenntnis nimmt wie einen Zeitungstext, sich an die Prüfung des Gelesenen macht. Weil er liest ja schließlich, um aus dem Gelesenen zuerst mal theoretische, vielleicht dann sogar praktische Schlüsse für sein Handeln abzuleiten. Es ist doch klar, dass er an den Text zurangeht. Was wird hier berichtet? Wie wird es gedeutet? Wie wird es erläutert? Wie wird es erklärt? Passen die Erklärungen aufeinander? Sind die glaubwürdig als ganz vorsichtige Maßnahme? Kann ich, wenn sie glaubwürdig sind, wenn sie einfach Fakten und dann so Schlüsse auch die politischen Notwendigkeiten beinhalten, sind diese Schlüsse in Ordnung oder wie oder was? Das würde abgelehnt mit dem Hinweis, so ein simples Handwerk wie Zeitung lesen und dabei prüfen, ob die wohl halbwegs passende Bemerkungen zum Ablauf des von Ihnen berichteten Geschehens, der Tatsachen machen. So ein Ansinnen wurde abgelehnt mit der Behauptung, das wäre nur möglich, wenn man einen absoluten Wahrheitsanspruch hätte. Und der führt ja, wie man weiß, allenthalben bei Hitler wie drüben zur Diktatur. Ein paar Kommilitonen sind mir beigesprungen in der Diskussion und haben vermerkt, fragend, glauben Sie wirklich, Herr Professor, dass der Faschismus durch einen absoluten Wahrheitsanspruch auf die Welt gekommen sei, dass Hitler vom Drang nach absoluter Wahrheit beseelt ein faschistisches Deutschland montiert hätte? Der Mann hat schlicht gesagt, ja. Was denn sonst? Ich sage darüber weiter nichts, worin sich diese Behauptung täuscht, sondern nur, wie sie funktioniert. Der Gestus, die pure Art zu reden, zu begründen, zu argumentieren, erstens das Weglassen von den von mir vorhin kurz erwähnten Formeln der Selbstbezichtigung, der Selbstbescheidung beim Urteilen, ist das Erste, was auffällt. Der Gebrauch von so schlichten Aussagen wie das stimmt nicht, weil verkehrt, falsch, das ist richtig, aber nur solche Touren des ganz normalen Argumentierens sind heute schon so außer Mode, sind quasi schon zur Kennmarke von Dogmatikern geworden, wenn toleranzbeflissene Menschen ans Diskutieren gehen. Sie möchten etwas ganz anderes. Wenn schon nicht gleich die Aussage, ich sage jetzt meine Meinung und halte selbst nichts von ihr, Sie brauchen sich auch nicht weiter auf die einzulassen, liebe Herren und Damen. Wenn schon nicht das, möchte man mindestens einen höflichen Ausdruck anderer Art aus dem Wissenschaftsjargon haben, der verrät, hier steht einer, der nur bekunden möchte, wie er bisweilen die Sache zu betrachten pflegt. Eine kleine Anspielung, sprachliche Anspielung darauf, dass man höchst subjektiv und dessen bewusst, dessen eingedenk, ans Unterhalten, ans Diskutieren geht. So ein Zeichen muss man mindestens setzen, um nicht gleich des Dogmatismus bezichtigt zu werden. Am absurdesten wird die Sache, wenn das Argument der Gefahr des Dogmatismus, der Gefahr von Meinungen, die noch nicht unbedingt bloß welche bleiben wollen auf Ewigkeit, wenn die an die Wand gemalt wird von Staatsmännern. Wenn also Kanzler, Präsidenten und so fort sich ans Reden machen und ermuntern, die Jugend einerseits eine Meinung zu haben, aber bitteschön dann eine bloße. Wenn Sie sich daran erinnern, Ihre Adressaten, dass es bei uns nun einmal so geregelt sei, dass man eine Meinung haben darf und soll, aber bitteschön aus der nichts weiter zu machen hat, dann wird es absurd, weil hier die spannende Frage, welche Meinungen haben dann eigentlich je im Leben Gültigkeit, welche Auffassungen werden eigentlich je aus dem blöden Gefängnis bloß theoretische Vorstellungen zu sein, ein bisschen befreit und werden Leitfaden von Handeln, von Willensakten. Weil diese Frage von den Leuten in Staatsämtern gleich mit beantwortet wird. Sie lautet nämlich, Meinungen werden nur dann gültig, also zu Regeln des Verhaltens oder wie sich das heute schimpft, zu maßgeblichen Richtschnur, von dem, was ich ziehe, was ich gehört, was unternommen wird von den Individuen, wenn sie mehr sind als bloße Auffassung, mehr sind als Meinung, aber nicht mehr im theoretischen Sinn, kluge Gedanken oder sowas, beweisbare Theorien, Erklärungen zur Welt, sondern nur dann, wenn sie mehr im praktischen Sinn auf ihrer Seite haben, nämlich die Billigung von Recht, Gesetz, Staat und Ordnung.